Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Gewalt und Tod scheinen in Syrien kein Ende zu nehmen. Das Regime von Präsident Bashar al-Assad hält sich an der Macht, unbeeindruckt von internationalen Resolutionen und Vermittlungsversuchen. Zu Verhandlungen oder Kompromissen ist es in keiner Hinsicht bereit. Immer stärker leidet die syrische Bevölkerung unter der Gewalt. Ihre Stärke und Legitimation bezieht sie aus der großen zivilen Tradition des Landes. Doch der Charakter von Regime und Opposition hat sich verändert. Die Opposition nimmt immer stärker religiös-extremistische Züge an. Wohin steuert Syrien? Welche kulturelle, politische und religiöse Vorgeschichte hat die aktuelle Situation? Darüber spricht Kersten Knipp mit dem syrischen Dichter Fuad el-Awad. Er wurde 1965 in Damaskus geboren und lebt seit vielen Jahren in Deutschland als Lyriker, Publizist, Übersetzer und Herausgeber.
Fuad al-Awad, Sie leben seit vielen Jahren in Deutschland, haben aber immer noch Beziehungen zu Syrien, haben Freunde dort. Was wissen Sie denn über Ihre Freunde? Was hören Sie aus Syrien? Die Lage ist ja weiterhin sehr dramatisch. Wie ist die Lage derzeit? Was sind Ihre aktuellen Informationen?
Die Lage in Syrien, sie spitzt sich tagtäglich zu. Es wird dramatischer und das Elend wird immer größer da in dem Land. Ich habe auch immer wieder mit Syrien telefoniert, da meine Familie dort lebt, in Damaskus, dass sie Angst haben, Angst vor der Entwicklung in Syrien. Was für Ende hat das Land Syrien? Die Revolution hat angefangen mit Aufrufen für die Demokratie und Freiheit der Menschen da, aber die Lage ist eigentlich deutlich, es wird nicht mehr nach Demokratie aufgerufen, sondern Krieg, Krieg und nochmal Krieg.
Was bedeutet das denn, in dieser Gewalt zu leben? Was sagen Ihnen die Leute, die Sie kennen, vielleicht Ihre Familie, auch Freunde? Haben Sie Informationen darüber, wie man lebt in einer solchen Hölle, kann man ja im Grunde sagen?
Natürlich ist es nicht so einfach, in einem Land zu leben, in einer Ecke, in einem Stadtteil zu leben, wo du weißt, um dich herum Raketen schlagen oder Bomben oder Autobomben explodieren. Du weißt nicht, wenn du zu Hause verlässt, ob du zurückkommen kannst oder nicht. Es ist nicht einfach. Es ist eigentlich sehr schwierig, sehr traurig sogar für die Menschen. Die Menschen sind trauriger, die sind eigentlich nicht mehr zu, die glauben nicht mehr an das Gute, obwohl sie haben in Sicht, dass das Land besser wird. Aber leider, die Ergebnisse des Krieges zeigen alles andere als was Positives ist.
Wenn Menschen aus dem kulturellen Milieu beteiligt waren, intellektuelle Künstler, was spezifisch war Ihr Anliegen in dieser Revolution?
In der heutigen Revolution, meine sogenannte Revolution, natürlich ist nicht anders, als wie früher sie auch vorhatten, die Demokratie aufzubauen in dem Land. Die syrische Gesellschaft, eine zivile Gesellschaft bleibt und aber zu einer Demokratie überspringt. Nach wie vor gibt es viele Intellektuelle in Syrien und außerhalb Syrien, Syrer außerhalb Syrien, sie möchten gerne eigentlich, dass Syrien ein demokratisches Land wird. Aber ob das jetzt eine Tatsache wird, das ist eine andere Frage.
Wie war es denn, um noch einmal Rückblick zu halten, damals kurz vor Ausbruch der Revolution? Können Sie schildern die Situation, unter der Intellektuelle lebten, unter dem Assad-Regime, also unter Assad Junior? Was konnte man sagen und was konnte man nicht sagen? Also wo waren die roten Linien der Kritik oder überhaupt der Möglichkeit, sich zu äußern? Gab es da Felder, wo man schweigen musste und andere, wo man durchaus reden und vielleicht auch kritisieren durfte?
Eigentlich Präsident Assad war eine rote Linie. Alles andere konnte man kritisieren, auch in der Zeitung, in Medien, konnte man auch über bestimmte Ministerien, wenn sie ihre Arbeit nicht gut gemacht haben, hatte man auch die Möglichkeit zu kritisieren. Auch in der Gesellschaft haben sie auch das System kritisiert, aber Assad als Person war eine rote Linie. Diese Situation hat sich verändert. Der Wandel von Assad-Vater zum Assad-Sohn hat positive Erwartungen eigentlich. Und diese Erwartungen hat Bashar al-Assad, der Präsident, der heutige Präsident, schon angefangen zu realisieren. Aber am Anfang gab es verschiedene Faktoren, dass er einen Rückschlag gegen Intellektuellen, die auch die Gesellschaft demokratisieren wollten. Man sagt, dass Assad Reformen umsetzen wollte, aber die umherum mit regierenden Personen, die in der Zeit von seinem Vater auch mitregiert haben, haben dagegen gestimmt.
Eine wichtige Rolle spielt ja auch bis heute, zumindest wird immer wieder darüber berichtet, spielt die Religion, das heißt die verschiedenen Religionsgruppen. Assad selbst ist Alevit, es ist eine, gehören im weitesten Sinne zu den Schiiten. Was halten Sie davon, diesen Konflikt religiös zu deuten? Spielt Religion da überhaupt eine Rolle? Wie sehen Sie es?
Eigentlich, wir sind aufgewachsen mit der Tatsache, dass in Syrien die Religion keine Rolle gespielt hat. Es ist völlig anders als in anderen arabischen Ländern. In der Tat steht nirgendwo auf unseren Ausweisen oder Passports wie in anderen arabischen Ländern die Religionsangehörigkeit, ob man Muslim ist oder Christ oder Jude oder was anders. Was ich sagen möchte, Syrien ist ein Mosaikstück, besteht aus verschiedenen religiösen Gruppierungen, ethnischen Gruppierungen, die miteinander und nebeneinander gelebt hatten. Diese religiöse Frage, ob jemand Schiit oder Sunnit, haben wir auch erfahren in den letzten 2 Jahren. Davor war nie die Rede, in der Öffentlichkeit mindestens. Aber jetzt plötzlich hören wir, jemand ist Schiit, jemand ist Sunnit, Schiiten gegen Sunniten. Die anderen Religionsangehörigen wie die Christen oder die Drusen und Ismailiten halten sich zurück in diesem Krieg zwischen Schiiten und Sunniten. Ich weiß es nicht, ob man das so nennen sollte, ein Krieg zwischen Sunniten und Schiiten. Oder auch, wie oft gesagt wird, ein Bürgerkrieg. Meiner Ansicht nach, es ist kein Bürgerkrieg und es ist nicht ein Krieg zwischen Schiiten und Sunniten, sondern das ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien. In der Tat, dann kehren wir zurück zu Sunniten und Schiiten, die von außen kommt. Also nicht das syrische Volk hat das erfunden, sondern das kommt von außen, zwischen Saudi-Arabien und Iran. Und dieser Krieg wird dann auf dem Boden von Syrien.
Bevor wir da weiter fortfahren mit diesem Gedanken, möchte ich nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie gerade erwähnt haben, nämlich der, dass bis vor Ausbruch dieses Krieges, der Unruhen, die Syrer im Grunde kein spezifisch religiöses Verhältnis zueinander hatten. Man hat, so haben Sie es dargestellt, nicht wahrgenommen als Schiit, Sunnit, Christ. Das spielte keine Rolle. Das ist ja nun im Nahen Osten nicht nur gewöhnlich. Gerade im Nachbarland, wenn man an den Libanon denkt, ist es ganz, ganz anders. Der Libanon wird seit 150 Jahren, kann man sagen, oder noch länger sogar, konfessionell regiert. Er ordnet sich konfessionell. In Syrien ist das ganz anders. Was sind das für Traditionen oder für Umstände, die in Syrien dafür gesorgt haben, dass das nicht der Fall war?
Man muss zurückblicken auf die Zeit, wo die Osmanen Syrien besetzt hatten. Damals haben die Syrer auch dagegen gekämpft, es egal, ob sie Christen oder Muslime waren. Es waren eigentlich eine Einheit gegen Besatzungsmacht. Nach der Osmanen-Ära kamen die Franzosen nach Syrien, als französischer Mandat war Syrien. Und dann haben die Syrer auch gegen Frankreich gekämpft, es egal, ob sie Christen oder Muslime. Da spielte die Religion keine Rolle im Prinzip, ne? Und das hat die beiden Religionsangehörigen miteinander verbunden. Wir haben Nachbarn, die Muslim waren. Ich habe in der Schule zum Beispiel Muslime und Juden und Christen, die nebeneinander saßen, die miteinander auch tagtäglich gelebt haben. Bei der Arbeit haben die Menschen dort auch andere unterschiedliche Religionen. Aber die Religion spielt keine Rolle. Es wird nicht nach Religion gefragt. Aber plötzlich ist es doch eine Frage. Ist man Sunnit oder ist man Schiit? Dann überspringt man auch noch über die andere Frage. Ist man Christ, Druse, Ismailit? Das heißt, ist der auf der Seite der Regierung oder doch gegen die Regierung. Dieser Verhalten der Menschen dort basiert nicht auf ihrer Geschichte, dass sie religiöse Angehörigkeit betonen möchten, sondern basiert auf einer politischen.
Man hat ja immer aus westlicher Perspektive gedacht, die viele Nationen oder Bevölkerung im Nahen Osten, die definieren sich offensichtlich weitgehend zumindest über die Religion. Also das ist die wesentliche Leitordnung, anhand derer sie sich definieren und auch die anderen betrachten, dass sie im Grunde Religion als trennende Linie, als Identifikationsfaktor betrachten. Wie sehen Sie denn generell unsere, also die westliche Wahrnehmung einer solchen konfessionell begründeten Ordnung?
Ja, der Westen eigentlich schaut auf diese Region da im Nahen Osten nicht aus der Sicht der Religion. Der Westen als christliche Gesellschaft schaut nicht auf die Christen in Syrien oder in Libanon als Verbündete, sondern es gibt wirtschaftliche und politische Interessen, die durchgeführt werden. Dass dort religiöse Unterschiede gibt und diese religiösen Unterschiede führen dazu, dass jemand sich mit einer Religion identifiziert, hören möchte, verstehen hier im Westen natürlich nicht. Aber das ist eigentlich eine Frage der Identität. Die Christen möchten gerne ihr Christentum zeigen, weil das ein Ausweis für sie, eine Identität, eine Kultur, kulturelle Identität und nicht jetzt alles religiöse. Die Sunniten machen das Gleiche, die Schiiten machen das auch, die Drusen, die Ismailiten. Es geht nicht darum, um sich zu zeigen, ich bin anders als die, sondern es ist eine kulturelle Frage im Prinzip.
Sie hatten vorhin erwähnt den zunehmend religiösen Charakter dieses Konfliktes, der also auch von außen gesteuert sei. Da kommen eine ganze Menge an Faktoren zusammen. Eben, Sie hatten es erwähnt, die Rivalität zwischen dem Iran als schiitischer Führungsmacht und Saudi-Arabien als einer der Sunniten. Führungsmächte. Dazwischen stehen jetzt die Christen. Jetzt haben wir gerade das Osterfest. Ist eigentlich überhaupt so etwas wie ein Osterfest für die Christen derzeit denkbar? Kann man dieses Fest überhaupt feiern derzeit oder ist das völlig undenkbar unter den derzeitigen Verhältnissen?
Ist es sehr wichtig. Also Ostern ist sehr wichtig für die Christen dort auch, aber sie werden nicht feiern. Seit 2 Jahren feiern sie nicht, weder Ostern noch Weihnachten. Natürlich die gesamte Lage in Syrien lässt die Menschen dort nicht feiern. Die können eigentlich nicht einfach so unter sich feiern und Menschen auf der Straße sterben, Kinder, Frauen, Männer, ist egal eigentlich. Ist egal, wer dort stirbt, ob es auf der Seite der Regierung, auf die andere Seite, sie sind Menschen, die sterben. Und dann kann man das nicht vereinbaren mit einem Feier, obwohl es das wichtig ist. Aber sie beten in der Kirche. Kirchen überhaupt hat auch immer zum Gebet aufgerufen für die Opfer des syrischen Konfliktes.
Jetzt hält die Religion sich, was den Kult angeht, ich vermute mal nicht nur zurück bei den Christen, sondern auch bei den Sunniten und Schiiten. Aber umso stärker kann man vielleicht sagen, tritt sie politisch eben auch und kriegerisch und propagandistisch hervor. Das ist der Punkt, den Sie ja eben ansprachen. Sunniten versus Schiiten, Iran versus Saudi-Arabien. Sie selbst sind ja Christ. Was fürchten Sie denn derzeit um Ihre Religion? Sie schauen ja auch als Christ durchaus skeptisch und vielleicht nicht nur als Christ, sondern auch als Intellektueller, der Sie sind, recht skeptisch auf die Opposition, wie sie sich derzeit bildet. Sie haben da gewisse Vorbehalte. Was sind diese Vorbehalte?
Erstmal selbstverständlich, dass ich nicht mit Assads Regime mich wohlfühle und habe ich mein Bedenken mit der Opposition. Denn ich bin als Mensch und Intellektueller gleichzeitig. Meine Aufgabe ist eigentlich, dass die Gesellschaft frei wird, demokratisch wird. Beide Seiten werden sowas nicht anbieten. Assad hat das bis jetzt noch nicht angeboten und die Opposition wird das nicht anbieten. Ich bin weder für Assad noch für die Opposition. Und das muss klar sein eigentlich. Und nicht als Christ, sondern als Mensch. Es geht um bestimmte Gruppe, die sich Opposition nennt. Unter dieser Gruppe, unter dieser Opposition gibt es auch verschiedene Gruppierungen. Und diese Gruppierungen sind aufgeteilt auf radikale Islamisten und gleichzeitig gibt es auch ganz normale, säkulare Gruppierungen, die doch vorhatten, am Anfang das Land zu demokratisieren. Meine Vorbehalte ist eigentlich, dass dieser Weg zum Demokratisieren des Landes hat einen religiösen Anhauch von Anfang an. Ich als Christ, als erstens, möchte ich nicht befreit werden von einer religiösen Gruppe. Ist egal auch, könnte auch eine christliche religiöse Gruppe sein. Ich möchte keinen Radikalismus im Spiel haben. Als Mensch möchte ich auch, wenn ich sage, ich möchte, dass das Land demokratisch wird. Was ist Demokratie? Ich habe hier in Europa die Demokratie auch kennengelernt. Im Grundgesetz Deutschlands steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was heißt das? Das heißt, dass der Mensch als Individuum ist frei, ist unantastbar. Das heißt, der Mensch ist eigentlich als Individuum geschützt auch. Das wird von der Opposition Syriens momentan nicht gewährleistet. Sie sagen, wir möchten die Minderheiten dort schützen. Von wem? Von wem möchten Sie die Minderheiten schützen? Allein das Wort Minderheit, das heißt, die Gesellschaft wird geteilt. Mehrheit und Minderheit. Wer hat das gesagt, dass die Mehrheit anhand einer Religionszugehörigkeit sein soll? Mich soll niemand befreien. Mich soll befreien, wenn alle einig sind, dass die Menschen in Syrien alle Bürger einer Klasse und nicht auf Klassen oder auf Religionsangehörigkeiten aufgeteilt werden. Ich bin skeptisch, dass diese Menschen Demokratie aufbauen möchten. Muslimbruderschaft, allein der Name Muslimbruderschaft, die politisch jetzt aktiv sind, kann nie demokratisch sein. Das ist eine Religionspartei. Alle Religionen, meiner Meinung nach, sind undemokratisch. Ist egal, welche Religion. Geschweige denn, wenn diese Religion anfängt, die anderen als Minderheit zu bezeichnen, nur die Quantität und nicht die Qualität. Wir sind Bürger eines Landes, alle gleich. Zweitens, die Opposition wird von der Türkei, von Saudi-Arabien und von Katar unterstützt, um Demokratie in Syrien aufzubauen. Ist Saudi-Arabien demokratisch? Ist Katar demokratisch? Ist die Türkei demokratisch? Das ist eine Frage. Wenn diese drei Länder Demokratie in Syrien aufbauen möchten, ich verzichte auf diese Demokratie.
Womit erklären Sie sich denn den gewachsenen Einfluss offenbar, so nehmen wir es immer wieder wahr, der religiösen Kräfte? Am Anfang schien es ja doch eine Bewegung zu sein, die durchaus säkular, wie in der gesamten arabischen Welt, als die Revolutionen ausbrachen, die zunächst einmal säkular getragen waren. Es waren säkulare Kräfte, die sich gegen die jeweiligen Regime richteten. In Ägypten, in Tunesien, es waren nicht religiöse Kräfte, sondern eben säkulare Kräfte. Nun scheint sich das Ganze gewandelt zu haben und insbesondere in Syrien. Nun kann man natürlich auch sagen, okay, der Westen hat in Syrien nicht geholfen. Das hat die Opposition, auch die bewaffnete Opposition, zwangsläufig in die Arme der Islamisten getragen. Was sagen Sie denn dazu?
Ich weiß nicht, ob jetzt nur, weil der Westen die Opposition nicht unterstützt hat, sind sie in der Hand oder im Schoss des Islamismus geraten. Ich glaube das nicht eigentlich. Ich glaube nicht daran. Am Anfang waren sie ja säkulare Kräfte, die gegen diese Regime in arabischen Ländern sich gesammelt haben und aufgerufen, Wandel in diesen Ländern aufzubauen. Aber rasch wurde diese Opposition zu einer religiösen Opposition. Der Westen hat natürlich seine Aufgabe nicht gut gemacht, von Anfang an. Man hat gedacht, in Syrien ist die Lage genauso wie in Ägypten, genauso wie in Tunesien. Man könnte ja schnell zum Erfolg kommen, indem man die Menschen dort aufrufen, auf die Straße zu gehen und gegen Regime zu demonstrieren. In der Tat gingen die Menschen auf die Straße und werden Tag für täglich immer mehr und immer mehr. Am Anfang waren wir alle begeistert, dass die Syrer endlich mal aufgestanden sind und gegen das Regime in Syrien sich erhoben haben. Aber als wir sofort gesehen haben, dass die Menschen nur diese Aufrufe, Allahu Akbar, Gott ist groß, islamische Parolen, auch die Schriften, die Schilder sind aus dem islamischen Milieu gekommen, dann konnten wir nicht mehr daran glauben, dass dieses Land wirklich demokratisch sein wird dadurch. Es war auch geplant von Anfang an, dass Saudi-Arabien diese Menschen in Syrien helfen, um gegen Assad zu kämpfen. Von Anfang an waren auch viele Intellektuellen, auch viele, die mitbeteiligt haben, die auf der Straße gingen oder die im Ausland lebten auch und mitgeholfen haben gegen Bewaffnung der Menschen dort. Denn Gewalt erzwingt auch Gewalt. Ich bin auch der Meinung, dass Menschen dort keine Waffen in der Hand tragen sollten, sondern friedlich weiter demonstrieren. Man sagte, das Regime hat Menschen getötet. Tag für Tag 10 Leute, 5 Tote. Mittlerweile sterben jeden Tag 500 Leute, 400 Leute. Das heißt, doch der Gewalt ist schlimmer als friedlich zu demonstrieren. Es war auch vorzusehen, dass Saudi-Arabien die Sunniten dort unterstützen. Denn Assad ist nicht Sunnit. Assad ist Alawit. Warum sollte man gegen Assad kämpfen? Hat Saudi-Arabien sich mit Assad nicht irgendwann im Laufe der letzten 50 Jahre oder 40 Jahre, seitdem Assad Vater auch in der Macht war, verbündet? War er nicht Diktator damals? Warum plötzlich Saudi-Arabien sagen, Assad ist Diktator, ist ein Mörder? Was machen die Saudis? In Syrien gibt es ein Parlament. In Syrien gibt es Verfassung. Ich will nicht sagen, Syrien war demokratisch. Aber in Saudi-Arabien dürfen nicht mal die Frauen Auto fahren. Es gibt keine Verfassung. Es gibt kein Parlament. Das macht uns auch ängstlich. Es gab vor diesen Ereignissen in den arabischen Ländern gab es zwei Achsen. Das war die Achse Katar-Syrien, Saudi-Arabien und Ägypten. Türkei hat eine moderate Beziehung gehabt zu Saudi-Arabien von einer Seite und zu Syrien von anderer Seite. Erdogan war der beste Freund oder beste Verbündete zu Syrien, Präsident Bashar al-Assad. Plötzlich auch, von Anfang an, hat die Seite gewechselt.
Und was meinen Sie, sind die Gründe für diesen Wechsel? Worum geht es Saudi-Arabien? Kann man wirklich sagen, es geht ihnen um eine Vorherrschaft in dem Raum gegen Iran? Ist das im Grunde das, was das treibt? Also tatsächlich ein Denken in dezidiert religiösen Kategorien? Halten Sie das für das wesentliche Motiv Saudi-Arabiens? Was wollen die?
Es geht um eine regionale Macht. Es geht darum, es ist egal, ob jetzt Assad an der Macht ist oder jemand oder XY. Im Prinzip, sie wollen Syrien schwächer machen, weil sie eine große Rolle gespielt hat, die letzten 10 Jahre vor allem, oder auch vorher, aber die letzten 10 Jahre vor allem, als Syrien und Katar auch eine Achse gebildet haben. Sie waren eine große Macht in der Region. Und das wollen sie eigentlich schwächen. Und deswegen tritt Saudi-Arabien im Vordergrund gegen Syrien. Abgesehen davon, dass Syrien ein Verbündeter zu Iran. Das heißt, dieser Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran wollen sie auf dem Boden von Syrien ausbreiten.
Fuad al-Awad, es gibt ja noch ein Problem, das ich eben schon mal angesprochen habe. Das ist die sehr zögerliche Haltung des Westens. Der Westen schreitet nicht ein und er enttäuscht die syrische Opposition, sicher auch sehr viele Syrer. Es mag gute Gründe dafür geben, nicht einzuschreiten, die Sie gerade umrissen haben. Darüber kann man streiten. Aber wie ist denn diese Nicht-Interventionspolitik des Westens oder diese Nicht-Intervention aufgenommen worden unter den Syrern? Sie hatten ja lange Zeit geglaubt und gehofft, der Westen schreitet ein und hilft uns gegen diesen Diktator anzutreten. Das ist nicht der Fall. Jetzt sind Hunderttausende von Syrern geflohen, teils ins Ausland, teils im Inland. Sie fühlen sich vom Westen, kann man das sagen, verraten vielleicht sogar, jedenfalls im Stich gelassen. Was sind die gängigen Meinungen, Ansichten oder auch Empfindungen der syrischen Bevölkerung gegenüber dem Westen, der ja nun wieder alles erwarten, sie nicht unterstützt?
Eigentlich ist es egal, wie der Westen sich verhält, wird von den Syrern, weil die Syrer sind auch geteilt, beurteilt. Ob es jetzt direkt sich militärisch eingemischt hätte, hätte die andere Seite den Westen kritisiert als Besatzungsmacht und sie haben sich ja nicht militärisch beteiligt, dann wurde der Westen von den Oppositionen jetzt kritisiert. Das heißt, es ist egal, wie der Westen sich verhält, gibt es Kritik an den Westen. Aber ist es hier die Frage, warum der Westen sich in Syrien nicht einmischte, anders als in Libyen? Natürlich gibt es eine wirtschaftliche Frage auch. Wer trägt die Kosten eines Krieges gegen Syrien? Was bringt ein Krieg gegen Syrien? Gibt es einen Erfolg oder gibt es keinen Erfolg? Das ist auch eine Frage. Der Westen natürlich möchte erstmal wissen, wie weit können wir militärisch gegen Syrien vortreten? Abgesehen davon, dass auch die Weltmächte wie Russland und China auf der Seite von Syrien sind. Möchte man einen Krieg gegen diese Länder auch? Das ist auch eine andere Frage. Natürlich war die Befürchtung von Anfang an, dass ein sogenannter Dritter Weltkrieg auslöste im Nahen Osten. Man möchte das auch vermeiden. Wie gesagt, es gibt auch in Europa eine wirtschaftliche Krise und diese wirtschaftliche Krise lässt die Europäer auch nicht militärisch in Syrien einschreiten.
Wenn Sie einen Ausblick wagen, die Revolution ist 2 Jahre im Gange. Jetzt mag es sein, dass die Opposition an Kraft gewinnt, vielleicht auch an Waffenkraft und Feuerkraft gewinnt. Das könnte womöglich eine Entscheidung herbeiführen, womöglich. Wir wissen es nicht, aber man kann es auch nicht ganz ausschließen. Glauben Sie, dass von den säkularen Kräften oder von den zivilen Kräften, die Sie anfangs erwähnt hatten, die Syrer unterschieden sich nicht anhand religiöser Kriterien, sondern achteten darauf, Bürger eines Staates zu sein. Glauben Sie, dass von diesen Traditionen noch etwas sich erhalten hat, um dann doch vielleicht womöglich ein demokratisches und säkulares Syrien nach einer Revolution, wenn sie denn endet, möglich wird?
Ich weiß es nicht. Also wenn ich auf Ägypten und Tunesien schaue, dann habe ich keine Hoffnung, dass es in Syrien besser wird. Und wenn ich auch auf Syrien jetzt schaue, wie der Krieg verläuft, dann habe ich auch keine Hoffnung, dass es in Syrien irgendwann demokratisch wird. Zumindest nicht in sehbarer Zeit. Das Gesamte hat jetzt die Ordnung in Syrien destabilisiert. Wenn dieser Wandel uns in eine andere Ordnung, in eine gefährliche Ordnung bringt, dann wird die Lage in Syrien noch schlimmer. Es wird auch noch schlimmer in Syrien. Weder Assad kann die Sache für sich entscheiden, noch die Opposition. Militärisch haben beide gescheitert. Gewalt bringt nur Gewalt. Es bleibt nur politischer Dialog. Der politische Dialog ist sehr wichtig. Sie müssen daran arbeiten. Die Europäer, der Westen, ruft danach. Aber von anderer Seite hilft die eine Gruppe oder eine andere. Das heißt, wie kann ich einen politischen Dialog nach vorne bringen, erfolgreich machen und gleichzeitig helfe ich bei Gewalt, bei Waffenlieferung von beiden Seiten? Beide Seiten müssen an einem Gesprächstisch sitzen und miteinander reden und eine Lösung finden. Sonst, ich glaube, in Syrien wird schlimmer als wie im Irak momentan ist.
In den Kulturfragen sprach Kersten Knipp mit dem syrischen Dichter und Publizisten Fuad Al-Awad.